Morgen von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und zu euch heute sprechen darf. Ich möchte mal noch zum Anfang beten. Ja, Jesus, danke, dass wir uns heute hier versammeln in deinem Namen, dass du versprochen hast, hier zu sein. Und ich bitte dich jetzt, dass du zu uns sprichst und dass du mich gebrauchst. Herr, füll du uns mit deinem Geist und rede durch dein Wort. Danke, dass wir die Freiheit haben, uns zu versammeln, uns zu treffen und uns auf dich auszurichten, Jesus. Amen. Ja, genau. Ihr habt schon in der Vorstellung mitgekriegt, ich bin Sozialpädagoge und Religionspädagoge und werde euch heute so ein bisschen mit hineinnehmen in das, was wir in Ludwigsburg machen und dazu auch den passenden Predigttext aus Matthäus 25, 31 bis 46. Ihr könnt es gerne auch mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder die App auf dem Handy. Ich werde es jetzt gleich mal noch vorlesen und da ein bisschen drauf eingehen und euch in den Kontext von Sozialarbeit und Gemeinde so ein bisschen reinnehmen. Genau, und ich werde es jetzt einfach mal vorlesen. Das ist Luther 2017. Genau, ist ein bisschen länger. Ich habe aber hier auch die Kurzversion auf der Präsentation gekürzt dabei. Also vom Weltgericht, hört sich erstmal sehr bedrohlich an, ist Jesu Rede, ab Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist den Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem dieser geringsten Brüdern, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Heftiger Text so erstmal, oder? Also es geht um Gericht und es geht um die Wiederkunft Jesu, Endzeit. Also ich will es mal so vom Kontext noch ein bisschen einordnen. Es passt nämlich ganz gut jetzt auch vom Kirchenjahr her. Das ist so kurz vor der Passionszeit. Das ist Jesu letzte große Rede im Matthäus-Evangelium, bevor er nach Jerusalem geht und bevor er wirklich dann verraten wird und ans Kreuz gehen muss. Und ich denke, das ist ja oft ganz bewusst so gesetzt, dass vor dem Ende nochmal die wichtigsten Sachen gesagt werden. Und in Matthäus 24 redet er von der Endzeit und von der Wiederkunft. Und Matthäus 25 bringt er nochmal drei Beispiele. Zwei Gleichnisse gehen diesem Text voraus, den ich gerade gelesen habe. Einmal ist es das mit den 10 Jungfern. Die 5 sind bereit und die 5, die schlafen. Die sind nicht bereit. Und dann ist es das andere Gleichnis, ist es mit den Talenten, wo 2 damit wuchern und investieren und wirklich was erbringen für den Herrn und einer, der pennt und kriegt es irgendwie nicht hin und verschläft und muss sich dann was anhören, als der Herr wiederkommt. Und dieses Beispiel, was ich jetzt voraus gerade gelesen habe, da geht es auch um diese zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die dem Herrn gedient haben, und die anderen, die ihm nicht gedient haben. Ja, wir hören das ja heutzutage nicht mehr ganz so gerne, solche Sachen wie Gericht, Wiederkunft. Also ich persönlich denke dann auch manchmal, wow, das klingt so bedrohlich und das reißt einen so ein bisschen raus aus unserem Komfortgefühl, so, aus unserem Wohlgefühlgefühl und in unserer Dopamingesellschaft, wo alles so Spaß machen soll und schön sein soll und was ich auch nicht schlecht finde. Also wir dürfen ja auch Spaß haben, auch im Namen Jesu und auch als gläubige Menschen sollen wir fröhlich und freudig sein, aber das soll nicht unsere Grundlage sein. Unsere Grundlage soll der Herr sein, er ist unsere Freude. Ja, und Jesus hat den Text uns gegeben und ich will da heute ein bisschen drauf eingehen. Ich habe es gerade ein bisschen so gehabt von Dopamin und wie wir so manchmal gepolt sind in unserer Zeit. Ja, ich denke nur an Instagram oder TikTok oder die ganzen Social Media, wo alles so schnell geht. Die ganzen Short-Videos, vielleicht kennt ihr das, dass ihr da eins nach dem anderen suchtet und ruckzuck sind 1,5 Stunden weg oder so. Also das geht ruckzuck, weil unser Gehirn so darauf gepolt ist, immer wieder Neues und Kurzes sich reinzuziehen und es macht uns irgendwie, gibt es uns so einen Glückskick und dann wollen wir mehr davon und kommen nicht mehr weg. Also ich persönlich bin da schon echt so ein bisschen drin, habe es jetzt mir extra eine App runtergeladen, dass das blockiert, dass ich das nicht mehr so habe, weil da geht so viel Zeit rein und ich will das eigentlich nicht. Ich will mich auf das Eigentliche konzentrieren im Leben. Und das, denke ich, ist auch gemeint, wenn Jesus davon redet, dass wir wachsam sein sollen, dass wir uns nicht ständig ablenken und ständig irgendwie nur auf Dopamin aus sind. Und in meinem Urlaub, da habe ich auch davon gelesen, in diesem Buch, das ist gerade ziemlich bekannt, so Überrascht von Furcht, ist jetzt auch nicht so ein tolles Thema erstmal, ja, Furcht, Gottesfurcht, darum geht es in diesem Buch. Aber er beschreibt auch, dass wir einfach sehr abhängig sind von Dopamin. Alles muss so Entertainment-Charakter haben, auch unsere Gottesdienste oftmals. Und wenn das die Grundlage unseres Lebens ist, dass alles immer Spaß machen muss und Dopaminausschüttung kommen muss, und dann kommen wir in irgendeine Situation in unserem Leben, wo das vielleicht gerade nicht mehr so ist. Ja, also Jesus spricht auch in der Endzeitrede von Verfolgung oder dass Gott Dinge zulässt in unserem Leben, die vielleicht auch nicht schön sind. Und wenn wir dann nur noch auf Dopamin aus sind, dann kann es unseren Glauben ganz schön kaputt machen. Und er redet auch davon in seinem Buch, wie viele Freunde er schon verloren hat, die in der Gemeinde waren, die voll abgingen für Jesus, aber dann kam irgendwas Schwieriges im Leben und dann waren die auf einmal weg vom Glaube. Und er sagt, dann war irgendwie wahrscheinlich die Grundlage des Glaubenskonstruktes nicht ganz richtig. Wenn wir wirklich nur denken, dass Gott unser Kumpelgott ist und alles immer super laufen muss, wenn wir an ihm dran sind, dann stimmt wahrscheinlich die Grundlage nicht. Und Jesus redet davon und schärft nochmal in seiner letzten Rede ein, dass Dinge kommen werden, die schwierig sind. Und er sagt, fokussiert euch auf das Wesentliche. Er wird kommen und uns fragen, was hast du damit gemacht? Ja, bei den Talenten zum Beispiel. Also ich fand das Buch jetzt nicht gerade einfach zu lesen. Es ist keine gute Nachtlektüre, die man so mal nebenbei liest. Aber ich finde es doch einen guten Punkt, den man mal echt sich reinziehen kann. Ist ein bisschen zäh, liest sich jetzt nicht so ganz flüssig runter. Aber ich finde das Thema echt interessant und hat mich persönlich auch angesprochen. Ja, genau. Und wir lernen einfach in dem Text, dass Gott kommt und er hat seine Agenda, er zieht es durch, er wird kommen. Und ich persönlich habe ja schon gesagt, dass ich das oft so verknüpfe mit, oh nein, es ist vielleicht negativ, Jesus soll noch nicht kommen, ich will noch vieles Schönes auf dieser Welt erleben und machen und es stört doch dann eher, wenn er kommt. Aber ich glaube, da müssen wir so innerlich auch so einen Wechsel hinkriegen, dass wir uns einfach darauf freuen, dass er kommt, weil das ist das Beste, was uns passieren kann, dass Jesus wiederkommt, dass wir bei ihm sind, dass Gerechtigkeit herrschen wird, dass er richten wird. Das ist natürlich auf der einen Seite auch bedrohlich, aber auf der anderen Seite ist es auch so befreiend, dass Gerechtigkeit herrschen wird in einer Welt, wo so viel Ungerechtigkeit ist, wo man so viel Negatives auch immer wieder mal erlebt, dass es einfach ein Ende haben wird. Und mir persönlich ist es immer so, wenn es mir schlecht geht, dann hoffe ich, dass Jesus bald kommt. Und wenn es mir gut geht, dann hoffe ich, dass er noch lange Zeit braucht, bis er kommt und sich noch richtig Zeit lässt. Und ich denke dann auch an den Vers in Lukas 21, 28, wo steht, wenn es soweit ist, dann erhebt eure Häupter. Ja? Wenn die Dinge passieren werden, wenn Verfolgung auch kommt, dann erhebt eure Häupter. Und es ist so Das passt irgendwie gar nicht so in unser Mindset, dass man denkt, was, Verfolgung kommt und ich soll fröhlich drüber sein, das geht irgendwie nicht. Aber oft, wenn man so die Stories sich anhört von Open Doors und so und dann hört, wie die drauf sind, dann ist es so, wow, die haben echt Power, obwohl sie verfolgt sind, da können wir uns echt eine Scheibe davon abschneiden. Ja, ich denke auch an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die Barmherzigen, also glücklich sind die Barmherzigen. Und darum soll es ja heute auch gehen. Wir sollen barmherzig sein. Das ist auch in dem Text, den ich vorgelesen habe, so drinne. Weil das macht uns wirklich glücklich, wenn wir nicht nur nach uns selbst gucken, nach unserem Glück, sondern wenn wir nach anderen ihrem Glück gucken, dann kann es sein, dass es uns viel glücklicher macht, als wenn wir gucken, dass wir selber so ein tolles Leben haben, wo alles drin ist mit den besten Essen und Urlauben. Ich meine, ich habe das jetzt auch genossen und ich habe da auch nichts dagegen, auch nichts gegen tolle Gottesdienste und tollen Lobpreis, so wie von euch. Also da habe ich überhaupt nichts dagegen, aber das darf nicht unsere Grundlage sein. Und der Text, den ich jetzt gelesen habe, der beschreibt zwei Gruppen von Menschen. Ups, so. Zwei Arten von Menschen. Die einen, die tun Gutes, und die anderen, die tun das eben nicht. Das, was Jesus verlangt, dass man seinen Nächsten liebt und ihm dient und ihn besucht, wenn er krank ist zum Beispiel, das tun die einen und die anderen nicht. Und jetzt könnte man ja daraus schließen, dass man sagt, ja gut, wenn ich viel Gutes tue, dann wird Jesus mich zu den Schafen zählen und dann werde ich ins Himmelreich gehen. Aber ich glaube, das wäre fatal, wenn ich jetzt heute hier rausgehen würde und ihr sagt, ja, der Fabian hat es gepredigt, ich muss einfach ein guter Mensch sein und dann passt es alles. Das ist das, was ich auf keinen Fall sagen will, was man aber aus dem Text so rauslesen könnte, finde ich. Und da will ich jetzt nochmal weiter drauf eingehen. Ich war bei meinem Rückflug von Teneriffa, war ich neben einer Dame gesessen, die hatte so eine Kreuzkette und ich bin mit ihr ins Gespräch gekommen über den Urlaub und habe ich irgendwann nach einer Weile gesagt, so, ich höre mir jetzt eine Predigt an und danke aber fürs Gespräch, so ein bisschen so in die Richtung. Und dann, ja, eine Predigt war interessant, sie interessiert sich auch so arg für Religionen und sie ist so im Synkretismus, also so eine Mischung aus allen Religionen zusammen, baut sie sich da so und erzählt davon. Und ich so, ja, interessant, haben Sie sich auch mit dem Islam beschäftigt? Ja, der ist ja so eine friedliche Religion und so. Und ich so, ah ja, sehe ich ein bisschen anders. Haben Sie auch den Koran gelesen? Nee, hat sie jetzt nicht gelesen. Dann habe ich so ein bisschen meine Meinung halt geteilt und dann ging es drauf, haben Sie auch die Bibel gelesen? Und so, ja, ich habe sie gelesen, beide Teile. So, ah ja, okay, interessant. Und was denken Sie, was ist der Weg zu Gott? Und sie so, ja, dass man ein guter Mensch ist. Dann habe ich gesagt, ah, sehe ich ein bisschen anders. Dass man ein guter Mensch ist, reicht, glaube ich, nicht. Und sie so, ja, aber was ist es dann? Und da habe ich gesagt, es hat ganz viel mit dem zu tun, was Sie hier am Hals tragen, das Kreuz. Und ich glaube, dass wir einfach alle vor Gott nicht bestehen können durch gute Taten, sondern durch das, was Gott für uns getan hat, das Kreuz. Ich habe erzählt von den zwei Personengruppen. Das ist sowohl in den vorangegangenen Gleichnissen von den Talenten oder von den Jungfern, oder auch hier im Text, die Schafe und die Böcke. Aber das zieht sich mehr oder weniger eigentlich durch die gesamte Bibel. Ich habe hier zum Beispiel Kain und Abel mitgebracht. Jetzt fange ich ganz vorne an in der Bibel. Aber ich finde es interessant, wie es so zwei Gruppen in der Bibel gibt. Einmal die Schafe und die Böcke, dann die wachsamen Brautjungfern und die Schlafenden, dann die, die mit den Talenten voll abgehen und da investieren und was für den Herrn erreichen und die, die pennen und es vergraben. Und es fängt schon viel früher an, zum Beispiel bei Kain und Abel. Abel, der bringt Gott ein Opfer dar und Gott nimmt es an. Und Kain bringt ein Opfer von den Früchten des Feldes und Gott lehnt es ab. Und dann wird Kain so wütend, dass Gott das Opfer von Abel annimmt und bringt Abel dafür um. Wer findet es irgendwie komisch, dass Gott das Opfer von Kain nicht annimmt? Wer findet es irgendwie ungerecht? Ja, ich sehe schon so einige Hände. Also ich finde es auch ungerecht und denke mir so, warum hat Gott es nicht angenommen? Ich meine, Kain gibt dem Opfer und Gott sagt, nee, von dem nehme ich es und von dem nehme ich es nicht. Aber ich habe da ein bisschen geguckt und das Einzige, was ich noch gefunden habe, ist in Hebräer 11, wo es um die ganzen Glaubenshelden geht, die da aufgelistet werden, von Adam bis Jesus im Prinzip. Und da kommt, Abel hat Gott durch Glauben ein Opfer dargebracht. Und Gott hat es angenommen. Und ich glaube, das ist so der kleine, feine Unterschied, dass Abel mit Glauben das Ganze gemacht hat. Ich vermute, dass Abel vielleicht das nicht so ganz hingekriegt hat mit den Schafe züchten, aber er hat dann irgendwann gesagt, Gott, das ist halt, was ich hingekriegt habe, das opfere ich dir jetzt und ich hoffe, du nimmst es an. Und ich vermute, dass Kain ohne Glaube das gemacht hat und gesagt hat, das, was ich mit meiner eigenen Kraft gemacht habe, angebaut habe, wo ich investiert habe, wo ich abging, das habe ich erarbeitet, Gott, und das gebe ich dir jetzt. Und Gott, wir sind ja jetzt ziemlich am Anfang der Menschheitsgeschichte, also wenn du dann so jemand wie mich an der Seite hast, da wird die Geschichte wahrscheinlich ziemlich gut laufen. Also ich opfere das dir jetzt und es ist ja klar, dass du das dann annimmst. So vermute ich das, dass Kain das eher mit Unglaube gemacht hat, aber bei Abel wissen wir das, der hat es mit Glaube gemacht. So ähnlich stelle ich mir das vor bei Petrus, als er die 2 Fische und 5 Brote in Jesu Hand gegeben hat. Er hat es geopfert. Das war alles, was Petrus hatte. Da waren tausende Menschen und die hatten selber wahrscheinlich Hunger. Und Petrus nimmt es voller Glaube und sagt, Jesus, ich gebe es alles, was ich habe. Ich gebe es in deine Hand, mach du was Gutes draus. Und Jesus speist die tausende von Menschen. Das ist das Opfer, das Gott gefällt. Nicht, dass wir voller Stolz hingehen und sagen, Jesus, auf mich bist du ja angewiesen, brauchst ja ein bisschen Geld von mir, damit dein Reich läuft. Nee, Jesus braucht es nicht. Aber wenn wir mit der richtigen Haltung rangehen, und ich glaube, darum geht's, dann kann Gott was Großes draus machen. Ein weiteres Beispiel von diesen 2 Gruppen ist Saul und David. Saul, der am Anfang mit Gott unterwegs war und dann aber abfällt und in die okkulte Szene geht, sich ein Medium holt, eine Hexe und in die Totenwelt irgendwie Totenbeschwörung macht und Gott es überhaupt nicht gefällt. Und dann kommt David, der kleine Hirtenjunge aus einer unbedeutenden Sippe, wird berufen. Er, der der Jüngste noch ist und der Kleinste und Unbedeutendste, er wird von Gott gesehen. Gott hat das Herz gesehen und hat ihn berufen zum König. Und es hat dem Saul auch überhaupt nicht gepasst. Und ähnlich wie bei Kain kämpft er dann gegen David. Immer der eine Gruppe bekämpft dann die andere Gruppe. So ähnlich ist es dann auch bei Jakob und Esau. Esau, er schlägt sein Erstgeburtsrecht aus für ein Linsengericht. Und ich werde auch, bei Linz und Spätzle werde ich auch schwach, aber deswegen mein Erstgeburtsrecht abzugeben, das muss man sich schon gut überlegen. Und ich glaube, das war so ein Schlag ins Gesicht für Gott, dass er so leichtfertig damit umging. Und Jakob hat es angenommen, er hat darum gekämpft, dieses Recht zu bekommen. Er war ein Schlitzohr, aber Gott hat es irgendwie akzeptiert. Und später hat auch Esau gegen Jakob gekämpft. Er hat ihn verfolgt. Und so sehen wir, dass es immer wieder diese Parallelen gibt. Später ist es auch bei Saulus und der Gemeinde so. Saulus, der vermeintlich alles vor Gott richtig macht, der Pharisäer ist, der die Schrift kennt, der das Gesetz kennt, der alles peinlichst genau verfolgt und einhält, der kommt nicht darauf klar, dass jetzt irgendwelche Leute meinen, die haben den Messias gefunden, sie müssten das mit dem Gesetz nicht mehr ganz so genau nehmen. Und das kann ja schon mal gar nicht sein und hat die bis aufs Blut bekämpft, bis zum Tod bekämpft, bis er selbst Jesus begegnet ist. Und so sind immer diese 2 Gruppen in der Bibel, die wir finden, die dann, aber die einen verfolgen dann die anderen. Und ich habe da so ein Prinzip mitgebracht, wo wir reinfallen können als Menschen. Das ist eine, das funktioniert so, dass wir denken, wir müssten gute Taten machen. Und durch die guten Taten werden wir Recht schaffen. Und dadurch, dass wir dann rechtschaffen sind durch unsere Anstrengung, sind wir anerkannt. Und dadurch fühlen wir uns geliebt. Und in diesem Hamsterrad müssen wir dann immer mehr leisten, um gerecht vor Gott dazustehen. So funktioniert eigentlich jede Religion, jede Ideologie, jedes Regime. Da gibt es Regeln, die muss man befolgen. Und wenn man die befolgt, dann ist man anerkannt und akzeptiert und dann hat man es gut. Aber bei Gott läuft es genau andersrum. Da ist der Start, ich bin geliebt. Das ist der Start bei Gott. Du musst nicht erst leisten und eine gute Tat bringen, sondern ich bin geliebt. Und dann, ich bin recht gesprochen. Jesus hat uns frei gemacht von aller Schuld. Er hat uns angenommen. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Und das bewirkt in uns, wenn es so läuft, wie Gott sich das vorstellt, dass wir Gutes tun möchten. Und das ist die Grundhaltung, die wir, glaube ich, brauchen, um diesen Bibeltext, den ich vorhin gelesen habe, auch zu erfüllen, dass wir die guten Taten bringen für Gott. nicht aus einer Pflichthaltung heraus, so wie das vielleicht Saulus gemacht hat, dass er gesagt hat, ich muss das Gesetz befolgen mit Scheuklappen, so muss es laufen und fertig und aus und jeder, der es nicht befolgt, wird verfolgt. Nee, bei Gott ist es anders. Er hat uns zuerst geliebt und daraus sollen die guten Taten erwachsen. Ich nenne das eine das Abel-Prinzip. Ich bin geliebt und deswegen bringe ich gute Taten und gute Opfer. Und das andere das Kain-Prinzip, dass ich bringe gute Opfer und deswegen muss Gott ja mich annehmen und mich mögen und mich segnen. Das ist das, was eigentlich nicht von Gott akzeptiert wird. Ja, und was will ich eigentlich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Gott ist es viel wichtiger, was in unserem Herzen ist, als unsere guten Taten. Und ich glaube, wir könnten, wenn wir jetzt nur den Text aus Matthäus 25 nehmen, den ich vorgelesen habe, und sagen, ich muss einfach nur gute Taten machen, dann würden wir vor Gott nicht bestehen. Wir müssen uns erst auf ihn besinnen. Aus der Beziehung zu ihm sollen die guten Taten erwachsen und rauskommen. Und dadurch können wir anderen dienen. Und so war das oft auch in der Kirchengeschichte, dass Menschen Gott gedient haben. Ich denke an August Hermann Franke, der war in Halle an der Saale, ein Pfarrer. Er hat sich dann durch einen Text, zu dem er predigen sollte, durch den hat er sich bekehrt eigentlich. Also er war schon Pfarrer, er war top ausgebildet, sehr anerkannt und beliebt und geschätzt in der Kirche. Und er hat einen Bibelvers bekommen, über den predigen sollte. Und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Er hat geschwitzt und war völlig fertig, voller Stress. Und am nächsten Morgen hat er sich aber bekehrt und gesagt, ich könnte mit meinem Blut bezeugen, dass dieses Wort wahr ist. Und er hat wirklich seinen Frieden mit Gott gefunden, obwohl er schon die Bibel bestens kannte und ausgebildeter Theologe war. Aber er ist dadurch wirklich straight geworden, hat in den Kirchen gelehrt, sodass es einigen Oberhäuptern in der Kirche nicht gefallen hat. Die haben ihn rausgeschmissen. Und dann hat er angefangen, den Armen zu dienen in Halle und hat Waisenkinder aufgenommen. Und es hat nicht lang gedauert, dann haben Industrielle, Reiche, haben ihn unterstützt. Und dann hat er ganze Häuser gebaut, um die ganzen Waisenkinder unterzubringen, um sie in Lohn und Arbeit zu bringen. Und er hat sogar auch später die Realschule gegründet mit einem Schüler von ihm. Also so hat Gott immer wieder Leute gebraucht, um sein Werk zu tun, am Armen, am Schwachen, am Hungrigen, am Gefangenen. Wir lesen es in dem Text, das ist Gott sehr wichtig. Aber ihm ist auch wichtig, warum wir das tun, aus welcher Herzenshaltung heraus wir das tun. Und Gott will, dass wir an die Hecken und Zäune gehen, dass wir zu denen hingehen, an die man erstmal nicht denkt. Wenn du denkst, ich will jetzt eine Geburtstagsparty schmeißen und wenn du dann denkst, wen würde ich jetzt eigentlich am wenigsten einladen von meinen Bekannten, gerade den solltest du eigentlich einladen. Das sagt auch Jesus, unsere Gerechtigkeit sollte besser sein als die Gerechtigkeit in der Welt. Und da möchte ich jetzt nur eingehen auf die Ekklesia. Zuerst kommt das mit den Ideologien. Das ist oft so, von dem Kain-Prinzip, da gibt es irgendwelche Standards, die wir erfüllen sollen in Ideologien oder Religionen und da ackert man sich zu Tode. Ja. Luther war ja so im Katholizismus drin, bevor die Reformation war und hat sich zu Tode gerackert, Rosenkränze gebetet. Es kam darauf an, dass du leistest und vor Gott richtig wirst. Aber der andere Weg ist ja genau das Richtige und das können wir nicht erfüllen. Es ist immer der Versuch, einen guten Menschen zu machen, einen perfekten Menschen, der diese Welt verbessern wird. Und da sind wir jetzt auch wieder dran, durch Ideologie oder durch irgendwas. Es gibt den Yuval Noah Harari, der hat jetzt Homo Deus geschrieben, also der Gottmensch. Er will durch KI, durch künstliche Intelligenz und durch irgendwelche Einpflanzungen von Chips den Menschen so verändern, dass er gut wird, dass er so wird, wie er vielleicht sein sollte, aus seinem Denken heraus. Er sagt, Fake News ist nicht ein Phänomen, das es erst seit wenigen Jahren gibt. Er sagt, guck mal die Bibel an, das ist Fake News seit Tausenden von Jahren. Und er sagt, wir werden den neuen Menschen erschaffen, wir werden Dinge in den Menschen einpflanzen und den Menschen komplett neu machen. Und das ist so ein Ding, das ist an sich erstmal gar nicht so beängstigend für mich, aber dadurch, dass er so ein einflussreicher Mensch ist, er ist an der Uni in Jerusalem, lehrt dort und hat wirklich Gastrecht bei ganz vielen internationalen Politikern und Milliardären, Multimilliardären und ist ein sehr gern gehörter Redner. Und da bin ich mal gespannt, was da noch dabei rauskommt. Und das ist, glaube ich, dieses Kein-Prinzip. Wir machen uns den Menschen so, dass er irgendwann der gute, starke Mensch ist, wie er vielleicht sein sollte. Und Gott will auch eine Transformation des Menschen, aber von innen raus, von der Herzenshaltung raus. Und das können wir nicht durch irgendwelche menschlichen Erfindungen leisten und tun. Ja, und Gott will auch die Gemeinde gebrauchen für sein Ziel, für das, dass wir am Nächsten dienen. Ich habe schon erzählt von August Hermann Franke, wie er das gestartet hat, die frankischen Anstalten. Man kann sie heute noch sehen, ich war dort in Halle, die ganzen Häuser, die erste Realschule und alles, was er da gegründet hat. Und das ist Gottes Ziel. Gott hat so oft die Gemeinde gebraucht, um irgendwelche soziale Einrichtungen zu gründen. Oft geht es auf Christen zurück, was die Gründung von Waisenheimen, die Gründung von Krankenhäusern, so viele Dinge, die ersten Schulen, die Universitäten gründen auf gläubige Menschen. Ganz vieles, was wir heute als selbstverständlich sehen, ist eine Grundlage vom Evangelium. Gott hat es bewirkt in der Geschichte und wir haben das oft vergessen. Der Inder Vishal Mangalwadi, der hat darüber ein Buch geschrieben, dass der Westen das vergessen hat, wo das alles herkommt. Und er sieht den Unterschied in seiner Kultur, wo das Christentum noch nicht so lange ist und noch nicht so sich entfalten konnte. Und er sieht den Unterschied zum Westen, wo so viel entstanden ist, so ein Sozialstaat, wie wir den heute haben, das ist einfach die Grundlage vom Evangelium. Gott hat das angefangen und das ist das, was wir heute haben. Und wir sehen das oft gar nicht mehr, wir nehmen es als selbstverständlich. Jedenfalls will Gott die Gemeinde gebrauchen und er hat uns dazu berufen. Ekklesia ist das Wort im Griechischen, was für Gemeinde steht. Und das bedeutet die Herausgerufenen, die Abgesonderten, die Abgeordneten, könnte man sagen. Ekklesia, das waren vor der christlichen Zeit, waren das die Leute, die der Rat der Stadt waren. Wenn irgendwo ein Haus gebrannt hat in der Stadt und eine Familie wurde zum Beispiel obdachlos, dann hat man die Ekklesia veranstaltet. Haben die Obersten der Stadt haben sich außerhalb der Stadtmauern getroffen und haben Rat gehalten und haben überlegt, wie können wir dieser Familie jetzt helfen, dass die eine Notunterkunft bekommen. Das waren die Herausgerufenen, die aus der Stadt raus sind, um die Not zu lindern. Und das ist das Bild, das wir für die Gemeinde haben. Wir sind herausgerufen, wir sind berufen, um die Not in dieser Welt zu lindern, um ihr zu begegnen. Das ist, was Ekklesia ausmacht. Das ist ein Markenzeichen der Gemeinde. Und ich habe mal gehört von einem Bibellehrer, der hat sich zur Aufgabe gemacht, im Neuen Testament alles durchzugehen und herauszuschreiben, was sind die Merkmale von Gemeinde? Was sind die Charakteristika? Und er hat sich zum Ziel gesetzt, das zu untersuchen und hat festgestellt, das sind den Armen zu dienen, Kranken zu dienen, Menschen aufzurichten in ihrer Not, und hat so die Charakteristika festgelegt und festgeschrieben. Und da hat er gedacht, wie kann ich das heute nachprüfen, wie kann ich das machen, um zu gucken, ob die Gemeinde heute dem entspricht, was im Neuen Testament steht. Und dann hat er sich so als Hobby das so gesetzt, dass immer wenn er reisen war, hat er sich in irgendeinem fremden Land ins Taxi gesetzt am Flughafen und hat gesagt zum Taxifahrer, bitte fahren Sie mich dahin, wo Menschen Hilfe erfahren, wo Menschen, die nichts zu essen haben, Essen bekommen, wo Menschen, die psychisch kaputt sind, Trost erfahren, bitte fahren Sie mich dahin. Und der Taxifahrer hat oft geguckt und gedacht, was wollen Sie von mir? Ja, Sie haben das schon richtig gehört. Da, wo Menschen Hilfe erfahren, Trost erfahren, Hoffnung erfahren, fahren Sie mich dorthin. Und in ganz vielen Städten wurde der Mann vom Taxifahrer an Psychiatrien und Krankenhäusern abgesetzt. Aber er war einmal in Osteuropa, und da hat ein muslimischer Taxifahrer hat ihn zu einer christlichen Gemeinde gefahren und hat gesagt, ich glaube, das ist wirklich das, was Sie suchen. Gehen Sie mal dahin. Das sind wirklich Menschen, die strahlen das aus, was Sie gerade mir erzählt haben. Und für mich ist das so eine Frage, wo würde das Taxi in unserer Stadt hinfahren? Würde es zu unserer Gemeinde fahren? Wäre unsere Gemeinde bekannt dafür, dass wir das leben, was in Matthäus 25 steht, dass man hier Essen bekommt, wenn man hungrig ist, dass man Kleidung bekommt, wenn man keine Kleidung hat, dass man besucht wird, wenn man krank ist. Strahlen wir das aus? Haben wir diese Merkmale, die Jesus so wichtig sind, dass er sie in seiner letzten Rede so betont? Wo würde der Taxifahrer hinfahren? Unser Pastor, der Tobi Becker in Ludwigsburg, auch Seestraße, der hat gepredigt und gesagt, wenn es uns morgen als Gemeinde nicht mehr gibt, wer würde es eigentlich bemerken? Würde es überhaupt jemand bemerken? Und ich behaupte mal, zu der Zeit, als er das gepredigt hat, das ist schon ein paar Jährchen her, ich glaube, da hätten es nicht viele bemerkt. Aber unsere Gemeinde hat wirklich so auch so eine Transformation erlebt, wo wir uns wirklich geöffnet haben, gesagt haben, Gott, wo ist unser Platz in dieser Stadt? Und wir haben 40 Tage Gebet gemacht, mit der Allianz Gebetswoche kombiniert, haben wir das noch verlängert und gesagt, Gott, wo ist unser Platz? Wo ist die Not, wo wir reinwirken sollen, wo wir hin sollen? Und wir haben es aufs Herz bekommen, unter Migranten zu dienen, unter Flüchtlingen. Und in der Zeit war auch der Chris Danneberg, was ich vorhin erfahren habe, der auch hier war, hat der Lubobeats gegründet. Und so haben wir jetzt echt einige Sachen, wo wir in die Stadt reinwirken dürfen, wo wir so einen Fuß in der Tür haben und mit Menschen zu tun haben, die niemals in die Gemeinde gekommen wären, aber wo wir einfach an ihnen dran sind und ihnen dienen dürfen und ihnen auch Glauben leben dürfen und vorleben dürfen. Ja, und damit möchte ich schließen und noch beten und es einfach so als offene Frage lassen. Wo ist unser Platz? Wo würde der Taxifahrer in unserer Stadt hinfahren? Ja, und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du zu uns sprichst und wirkst und in unseren Herzen das jetzt auch nochmal bewegst, wo unser Platz ist, wo wir auch Menschen dienen können. Sei das mit einer Organisation oder einfach nur so als normaler Bürger, wo wir sehen, unser Nachbar hat vielleicht ein Problem oder da könnte ich vielleicht mal jemanden einladen oder was Gutes tun oder ein Wort sagen. Helf uns dabei, wirklich aufmerksam zu sein und wachsam zu sein, wo Menschen uns brauchen, wo wir ein Licht sein können. Und helf uns, unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern das so zu leben und zu zeigen, dass du mit uns bist, wie es dir gefällt, Herr. Danke dir. Amen. Dann kommt jetzt ein Lied und dann darf ich noch mal weiter unsere Arbeit vorstellen in Ludwigsburg.